Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Einen schönen guten Morgen wünscht Christian Röther. In Chicago haben viele Menschen den Glauben verloren. Den Glauben an ihre Mitmenschen. Sie glauben stattdessen an Schusswaffen. Dazu später mehr. Wir starten aber gleich in die Informationen aus Religion und Gesellschaft mit der sogenannten Judensau aus Wittenberg. Einer Schmähplastik an der Stadtkirche. Sie muss nicht abgenommen werden. Das hat gestern erneut ein Gericht entschieden. Wir sprechen darüber gleich mit dem Historiker Michael Wolfsohn. Ein Sandsteinrelief. Es zeigt einen Rabbiner, der schaut einer Sau in den Anus. Dafür hebt er den Ringelschwanz leicht an. Andere Juden trinken an den Zitzen der Sau. Eine judenfeindliche Darstellung, sie ist schon fast 700 Jahre alt. Und seitdem ist sie zu sehen an der Stadtkirche in Wittenberg. Und sie darf auch weiterhin dort bleiben. Das hat gestern das Oberlandesgericht Naumburg in Sachsen-Anhalt entschieden. Unser Korrespondent Christoph Richter hat Reaktionen gesammelt und er erläutert das Urteil.
Schon zu DDR-Zeiten hat sich die Wittenberger Stadtkirchengemeinde mit der Spottskulptur auseinandergesetzt. Als Konsequenz hat man unterhalb der Plastik ein künstlerisches Mahnmal in den Boden eingelassen. Zu sehen ist eine aufbrechende Bronzeplatte, durch die symbolisch Blut quillt, das an den Tod von 6 Millionen Juden während der Shoah erinnern soll. Zudem gibt es Informationstafeln. Dieses Gedenkkonzept verletzt nicht die Ehre der Juden, da es eben in Wittenberg in ein Gedenkensemble, wie es heißt, mit anderem Sinn eingebettet sei, erläutert Gerichtssprecher Henning Haberland.
Der Senat hat ausgesprochen, dass die Skulptur keinen beleidigenden Charakter hat. Sie ist durch ihre Einbindung in ein Mahnmal vom beleidigenden Charakter befreit.
Die noch nicht rechtskräftige Entscheidung betreffe aber lediglich das als Judensau bekannte Relief in der Lutherstadt Wittenberg.
Das Urteil trifft keine Aussage darüber, wie im Allgemeinen mit solchen Schmähplastiken umzugehen ist.
Den grundsätzlichen Umgang mit derlei Plastiken, die in ähnlicher Form an etwa 30 Kirchen in Deutschland zu finden sind, das könne letztlich nur der Bundesgerichtshof entscheiden, weshalb das OLG Naumburg eine Revision am BGH zugelassen habe, erklärt Gerichtssprecher Henning Haberland. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts in Naumburg trifft den Nerv der Wittenberger Stadtgesellschaft.
Soll nicht abgenommen werden. Ich finde, das tut die Juden nicht beleidigen. Das haben die alten Germanen da angebracht. Soll es doch bleiben.
Na, das ist Geschichte. Es war nicht schön, aber es ist Geschichte. Na, da gibt es weitaus wichtigere Sachen, worüber sich man eigentlich aufregen sollte.
Wortbeiträge, die Kläger Michael Dietrich Dülmann, der Mitglied einer jüdischen Gemeinde ist, schwer aushalten kann.
Die Judensau ist ein Beweis dafür. Die Wittenberger Gesellschaft hat sich mit dem Antisemitismus völlig unzureichend befasst.
Dülmann hat schon zu Beginn des Berufungsverfahrens angekündigt, er werde Revision einlegen, notfalls bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen. In der EKM, der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, ist der Umgang mit der Schmähplastik umstritten. Landesbischof Friedrich Kramer spricht sich für eine Abnahme der Plastik aus, aber sie solle nicht ins Museum. Dort würde es nur ritualisiertes, erstarrtes Gedenken geben. Er schlägt dagegen ein Denkmal direkt an der Kirchenmauer vor. Johannes Block, der Pfarrer der Wittenberger Stadtkirchengemeinde, setzt sich dagegen für den Erhalt ein, sagt aber auch, man sei im Gespräch mit der jüdischen Community, um einen adäquaten Umgang zu finden.
Christoph Richter über das gestrige Urteil zur Wittenberger Judensau. Das Thema wollen wir jetzt noch vertiefen. Vor der Sendung habe ich darüber gesprochen mit Michael Wolfsohn. Er ist deutsch-jüdischer Historiker und Publizist. Und ich habe Michael Wolfsohn zunächst gefragt, was spricht aus Ihrer Sicht dafür, dass die Wittenberger Judensau an ihrem angestammten Platz bleiben darf?
Es spricht alles dafür. Was geschehen ist, ist geschehen und es kann nicht ungeschehen gemacht werden. Insofern wäre es völlig unaufrichtig, diese Judensau zu beseitigen.
Das heißt, Sie können sich gar keine Argumente dafür vorstellen oder wollen Sie nicht gelten lassen, dass man dieses Schmährelief doch entfernen müsste?
Es gibt da nicht richtig oder falsch. Das hängt von den jeweiligen Positionen ab. Für die jeweiligen Positionen muss geworben werden. meine Grundsatzposition bezüglich Geschichte ganz allgemein, ob es um Judensäue oder anderes geht. Was geschehen ist, ist geschehen, kann nicht ungeschehen gemacht werden und man muss sich damit inhaltlich auseinandersetzen. Darauf kommt es an. Und ansonsten kann man natürlich sagen, und das stimmt ja auch, machen wir uns nichts vor, eine Judensau ist schlicht und ergreifend, entschuldigen Sie diesen Ausdruck, eine perverse Sauerei.
Dann werden Sie wahrscheinlich ja dem Richter widersprechen müssen, der ja gesagt hat, dass der Straftatbestand der Beleidigung nicht erfüllt ist. Also ist diese Judensau tatsächlich nicht beleidigend?
Ich kenne das Urteil nicht im Wortlaut. Die Frage ist, wer wird beleidigt? Wird der Kläger beleidigt? Das wiederum wäre die Frage, fühlt er sich beleidigt und durch wen fühlt er sich beleidigt? Durch diejenigen, die wohlgemerkt im 13. Jahrhundert die Judensau nicht nur in Wittenberg installiert hatten, sondern auch woanders, aber es waren dann andere Akteure, oder die evangelische Kirche. Das ist eine andere Frage. Aber noch etwas Grundsätzliches in dem Zusammenhang. Wir sind ja in der Sendung über Religion und Gesellschaft, die ich gerne jeden Morgen höre.
Das freut uns.
Ein gesellschaftliches Problem ist hier ganz klar erkennbar, dass Richter letztlich über geschichtliche Entwicklungen und Motive zu entscheiden haben. Ich halte das für völlig deplatziert. Die Richter spielen hier sozusagen den lieben Gott und der ist bekanntlich woanders zu suchen, wenn es ihn, ich füge hinzu, hoffentlich gibt.
Nun wird der liebe Gott hier wahrscheinlich nicht eingreifen. Wer wäre denn anstelle der Richter gefragt aus Ihrer Sicht?
Es ist eine politische Entscheidung, um die es hier geht, eine normative Entscheidung. Das heißt, es geht um Werte. Wie wollen wir für Werte A werben oder gegen andere Werte argumentieren? Und da ist es aus meiner Sicht immer viel besser, offen zu argumentieren. Die Judensau ist natürlich beabsichtigt gewesen, Juden nicht nur zu beleidigen, sondern zu diffamieren, letztlich möglicherweise sogar zu liquidieren. Aber das sagt doch mehr über diejenigen aus, die gegen die Juden hier diese Motive benutzt haben, als über die Juden.
Sie haben gesagt, die Politik ist gefordert. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, der hat sich ja auch dazu geäußert, Felix Klein, und der hat sich dafür ausgesprochen, das Relief abzunehmen und in ein Museum zu befördern und dann mit der entsprechenden Erläuterung zu versehen. Wäre das nicht auch eine Lösung?
Ich schätze Herrn Klein sehr, er macht eine vorzügliche Arbeit, aber mit der Abnahme der Judensau wäre das Thema noch lange nicht erledigt. Es gab in Westeuropa und vor allem in Deutschland insgesamt 48 sogenannte Judensäue. In Deutschland gibt es noch 30. Beispiel: am Kölner Dom gibt es wohlgemerkt 2. Im Erfurter Dom 1, ich könnte die Litanei noch fortsetzen und wir werden diese Diskussion, fürchte ich, noch lange nicht zu Ende geführt haben, denn wie gesagt, es gibt noch 30 weitere und ob dieser Kläger oder andere sich dann beleidigt oder nicht beleidigt fühlen, ist eine andere Sache. Geschichte und deren Bewertung ist ein fortlaufender Prozess und kann mit Sicherheit nicht prozessual vor Gericht entschieden werden.
An der Stadtkirche in Wittenberg, da gibt es ja ein Mahnmal, eine Bodenplatte, die erinnert an die 6 Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden der Shoah. Aber auf die Judensau wird da nicht hingewiesen. Reicht das aus, um das einzuordnen?
Also Ihre Frage enthält eine falsche Information. Ich kenne die Judensau aus eigener Anschauung, auch die Mahntafel. Es wird sehr wohl an die Judensau erinnert. Sie ist ja diese Mahntafel unmittelbar unterhalb der Judensau. Der Text stammt noch aus der Spätphase der DDR. Das wiederum ist Ergebnis eines Entscheidungsprozesses in der, wie gesagt, Spät-DDR gewesen, der gemeinsam gefällt wurde mit dem damaligen Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in Deutschland, dem inzwischen verstorbenen Heinz Gerlinski. Das war eine konsensuale Lösung. Sie sehen, es gibt den Juden A, der sagt, ich fühle mich beleidigt. Es gibt den Antisemitismusbeauftragten, der sehr sympathisch sagt, man sollte sie abnehmen. Es gab Heinz Gerlinski. Es gibt unter anderem mich. Also es gibt hier keine Einheitsmeinung, Gott sei Dank, denn wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, aber kurzum, die Gedenktafel hat einen Text, der, wenn ich das so sagen darf, absolut koscher ist und nicht verniedlicht.
Nun gibt es ja aber trotzdem eine Debatte darüber, ob diese Gedenktafel ausreicht, die da bereits angebracht ist. Ich zitiere einfach mal den Text, der da zu lesen ist. Gottes eigentlicher Name, der geschmähte Shem Hamforash, den die Juden vor den Christen fast unsagbar heilig hielten, starb in 6 Millionen Juden unter einem Kreuzeszeichen. Es ist schon ein wenig kryptisch, oder?
Es ist ein theologischer Text, der vor einer Kirche steht. Und natürlich ist er schwierig für Außenseiter. Und wenn Sie auch meinen, dass das zu kompliziert ist, spricht sehr vieles dafür, den Text zu verdeutlichen. Aber die Argumentationslinie vom 13. Jahrhundert, also von der Judensau nach Auschwitz, ist deutlich zu vereinfacht, aber es zeigt die notwendige Problematik. Kurzum, es gibt vieles, das für die Beibehaltung dieses Textes spricht. Es gibt vieles, was dagegen spricht. Darüber kann man diskutieren. Aber das ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem heißt, bleibt die Judensau dort oder nicht? Und wir reden nicht nur von der Judensau in Wittenberg, sondern in 30 anderen Orten Deutschlands.
Genau, die hatten Sie bereits angesprochen, eben unter anderem auch der Kölner Dom ist darunter die wahrscheinlich am meisten besuchte Kirche in Deutschland. Wie sollte man denn mit diesen anderen Schmähungen dort umgehen?
Ganz genau so. Es ist geschehen und es zeigt, wes Geistes Kind die Judenfeinde waren und blieben. Denn die Verfluchung von Juden durch das Schimpfwort Judensau oder Judenschwein gibt es ja bis heute noch. Insofern ist dieses schreckliche Motiv schrecklich wirksam bis in die unmittelbare Gegenwart. Aber die Ursprünge dieser Schrecklichkeiten zu erkennen und das zu zeigen, das ist die, ich sag mal, Gelegenheit, die wir haben. Und wenn wir diese Gelegenheit haben, können wir sehen, was für eine, ich wiederhole mich absichtlich, perverse Sauerei die Judensau war und ist oder das Judenschwein. Und wer sich mit so einer Weltanschauung identifiziert, der katapultiert sich aus der zivilisierten Gesellschaft der Menschheit.
Das heißt, bräuchte es dann auch zum Beispiel am Kölner Dom eben diesen Hinweis, was es mit dieser Darstellung der Judensau auf sich hat?
Das fände ich angebracht. Wie gesagt, das ist nicht nur Köln, das betrifft auch andere Kirchen. Hier ein klares Ja.
Wenn man das ein bisschen weiterdenkt und die christliche Kunst und Kultur und das Schrifttum durchgeht, haben wir dann bald an sehr vielen Orten und Stellen und Schriften die Hinweiszeichen, Achtung, antisemitisch, potenziell judenfeindlich?
Also das geht zu weit. Wir reden von der Judensau, aber wir dürfen uns keinerlei Illusionen hingeben. Die Geschichte des Christentums ist eine Geschichte des Antijudaismus. Spätestens seit dem dritten nachchristlichen Jahrhundert in klaren Ansätzen bereits im Johannesevangelium. Also daran kommen wir nicht vorbei. Die Geschichte des Antisemitismus ist 3000 Jahre alt. Sie betrifft nicht nur das Christentum. Es gibt da weitaus mehr als dieses schreckliche Motiv der Judensau. Umso wichtiger ist es, dass wir uns mit diesen Schrecklichkeiten auseinandersetzen. Wenn wir auch die Illustration haben, umso besser. Und dann können wir uns umso klarer davon distanzieren.
Fordert der deutsch-jüdische Historiker Michael Wolfsohn. Das Interview haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Sie finden es zum Nachlesen jetzt schon und in ein paar Minuten dann auch zum Nachhören auf deutschlandfunk.de und auch in unserer DLF-Audiothek-App. Chicago, das ist die drittgrößte Stadt in den USA. Und alle 19 Stunden wird dort jemand angeschossen oder erschossen. Das ist deutlich mehr Gewalt mit Schusswaffen als im Durchschnitt der USA. Wie können wir das Morden stoppen? Das fragt man sich im Jugendzentrum genauso wie an der Katholischen Universität. Torben Ostermann berichtet aus einer Stadt, in der Vertrauen allzu oft ersetzt wurde durch Waffen.
My name is Celeste Campbell. My son Matthew Rogers Jr. Was murdered in the city of Chicago. He was shot 5 times.
Ich heiße Celeste Campbell. Mein Sohn wurde ermordet. Mit 5 Schüssen wurde er getötet.
Celeste Campbell besucht regelmäßig die große Kunstgalerie in der Innenstadt von Chicago. In der Mitte des Raumes haben Künstler ein weißes Haus aus Holz aufgebaut. Die Wände bestehen aus einzelnen Fächern. Jedes Fach steht für einen jungen Menschen, der erschossen wurde. Matthew Rogers Jr. war Hip-Hop-Künstler, hatte gerade seinen ersten Plattenvertrag unterschrieben. Dementsprechend hat Celeste Campbell sein Fach dekoriert. Ein kleines Mikrofon und Notenschlüssel aus Pappe rahmen das Foto ihres getöteten Sohnes. Am 20. November 2016 hatte er ein Konzert in einem Chicagoer Nachtclub. Als er das Gebäude verlässt, fallen Schüsse, abgefeuert aus einem Auto. Die Täter flüchten. Matthews wird ins Krankenhaus gebracht. Er überlebt den Abend nicht.
Ich war für eine lange Zeit an einem sehr dunklen Ort. Mit meiner Familie konnte ich darüber nicht sprechen. Sie haben noch nie jemanden verloren.
Celeste Campbell beschreibt ihren Sohn als Familienmenschen, der gerne Zeit mit seinen Geschwistern verbracht hat. Sein Mord ist bis heute nicht aufgeklärt, wie so viele Fälle. Zeugen melden sich häufig nicht, aus Angst. Die Polizei ist chronisch überlastet. Die betroffenen Familien müssen damit leben, irgendwie. Chicago gilt als eine der gefährlichsten Großstädte der USA. Statistisch gesehen wird hier alle 19 Stunden jemand durch eine Schusswaffe getötet oder verletzt. In der Innenstadt mit ihren Glitzerfassaden spürt man von dieser verheerenden Realität wenig. Doch eine kurze Fahrt mit der U-Bahn bringt einen in eine andere Welt. Die Chicagoer Westside ist eine der berühmt-berüchtigten Orte. Eine dieser Stadtteile, in denen einfache Holzhäuser das Straßenbild prägen. Die raue Westside dient lokalen Hip-Hop-Größen als Kulisse für ihre Texte. Umgeben von hohen Zäunen befindet sich in der Harrison Street ein Jugendzentrum. Eines von wenigen. Bradley Johnson arbeitet hier seit 30 Jahren als Sozialarbeiter und ist in der Westside aufgewachsen. Bradley Johnson erinnert sich gut an die Zeit, als die Drogen, vor allem Crack, die Straßen der Westside veränderten. Viele Männer sind damals gestorben, Familien auseinandergebrochen. In dieser Zeit kamen die Gangs hierher und das Unheil nahm seinen Lauf.
We do have some young people who've actually been the victims of violence, as well as some who've been perpetrators.
Wir haben hier Opfer und Täter von Waffengewalt. Viele Jugendliche hier denken so, töte oder du wirst getötet. Und sie denken, dass eine Waffe wichtig ist, weil das Gegenüber garantiert eine hat.
A gun is necessary for protection because the other guy has one.
Die Mitarbeiter des Jugendzentrums wollen das ändern. Ihr Konzept, Kinder und Jugendliche von der Straße holen, ihnen ein Angebot machen, eine Perspektive aufzeigen. Aber auch Trost spenden. Denn viele hier haben einen oder mehrere Angehörige verloren. So auch Max, der seit einigen Jahren mehrmals die Woche das Zentrum besucht. Der Glaube daran, dass am Ende alles gut wird, dass das eigene Leben ein gutes Ende nimmt, er ist nicht weit verbreitet. Das beobachtet auch James Gabarino, Professor für Psychologie an der Loyola University. Seit Jahrzehnten forscht er zu Waffengewalt und traumatisierten Kindern.
Well, I think there are several consequences of living in a high violence community. One is it undermines your confidence in the future.
Es hat Konsequenzen, in einer gefährlichen Gegend aufzuwachsen. Es zerstört vor allem dein Vertrauen in die Zukunft. Vor einigen Jahren rief mich die amerikanische Krebsgesellschaft an. Sie hatten Workshops zur Krebsvorsorge angeboten. Die wurden von den meisten Kindern gut aufgenommen. Kinder aus gefährlichen Gegenden haben aber gefragt, warum soll ich mir über etwas Gedanken machen, was passiert, wenn ich 40 bin? Ich bin ja wahrscheinlich schon mit 20 tot.
Kids who live in these violent neighborhoods would say to them, why should I worry about getting cancer when I'm 40? I'll probably be dead when I'm 20.
Celeste Campbell, die Frau, die vor 3 Jahren ihren Sohn verloren hat, kümmert sich heute um Eltern, die Ähnliches erlebt haben. Das gibt ihr Kraft, sagt sie. Vor einem Jahr ist sie mit ihren Kindern in einen Vorort Chicagos gezogen. Hier fühle sie sich sicherer. Mittlerweile blickt sie positiv in die Zukunft, trotz allem.
I'm looking at an optimistic way into the future. I try to reach out to other kids and reach out and give them the story. Watch who you are around, watch your surroundings. Make sure you do what's right.
Ich bin Optimistin. Ich versuche nun, andere Jugendliche zu erreichen und ihnen meine Geschichte zu erzählen. Ich sage ihnen, dass sie vorsichtig sein und das Richtige tun sollen.
Der Sozialarbeiter Bradley Johnson speist seine Zuversicht aus der Entwicklung der letzten Jahre.
It's 100% optimistic. I'm 50 years old.
Ich bin zu 100% optimistisch. Ich bin jetzt 50 Jahre alt und weiß, von wo wir kommen und wo wir heute stehen. Früher haben viele Leute ihr Haus nicht verlassen. Heute kommen sie raus. Das ist Optimismus.
People who never wanted to be involved and close their doors and now opening their doors and coming outside because they want to make a difference. That's optimism.
Professor Garbarino wäre gerne optimistischer, aber er kann nicht. Viel zu häufig wurde er enttäuscht. Nach jedem großen Massaker in den USA wird diskutiert. Über strengere Waffengesetze, härtere Hintergrundüberprüfungen. Doch am Ende kommt es nicht dazu. Nach jedem Massaker klingelt bei ihm das Telefon. Journalisten wollen seine Einschätzung hören. Mittlerweile, sagt er, geht er nicht mehr ran.
I think with respect to the gun issue, after decades of working one way or another on this issue, I am pessimistic. I don't see a fundamental change in those core foundations.
Bei allem Respekt, aber ich bin pessimistisch. Ich sehe bei diesem Thema einfach keine Bewegung in eine gute Richtung. Das frustriert mich sehr. Mittlerweile ist alles zu dem Thema gesagt. Es müssen nun endlich Maßnahmen ergriffen werden.
I basically stopped doing that a couple of years ago because I felt that all the words had been said.
James Garbarino von der katholischen Loyola-Universität in Chicago im Beitrag von Torben Ostermann. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Wir haben noch einen Hinweis für Sie, und zwar auf unsere Sendung aus Religion und Gesellschaft. Die gibt es heute Abend, wie jeden Mittwoch. Und da geht es heute um die neue Synagoge in Unna. Die Sendung heißt Vom Kirchturm strahlt ein Davidstern. Heute um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten folgt hier aber erstmal die Länderzeit mit einer Diskussion über Digitalisierung der Gesundheitsversorgung. Ich bin Christian Röther. Vielen Dank für Ihr Interesse.